Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Entdecker und ihre Reisen. Welches Land erkundete Marco Polo? Warum irrte sich Christoph Kolumbus? Was entdeckte James Cook? Wer war als erster Mensch am Südpol? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig, eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
Lalalala!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste... Er kann sich in alles verwandeln.
Verflixt. Wo stecken die denn? Sag mal, Theo, hast du irgendwo meine Noten gesehen?
Welche Noten?
Die Noten von meinem neuesten Song. Entdecke die Welt. Oh, ohne die Noten kann ich meinen Superhit nicht singen.
Das ist ja wirklich schade. Keine Ahnung, wo deine Noten sind. Aber dafür habe ich für dich eine kleine Quizfrage. Wie viele Kontinente gibt es?
Wie viele Erdteile? Moment. Es gibt Asien, Europa, Afrika... Nordamerika, Südamerika, Australien und die Antarktis. Das sind 7 Kontinente gibt es.
Und woher willst du das so genau wissen?
Hab ich gelernt. Da gab's damals mutige Leute, die auf abenteuerliche Entdeckungsreisen gegangen sind. Und die haben auch Kontinente entdeckt. Oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Bei den Entdeckern.
Ach ja?
Na, du weißt doch. Abenteuer und Action sind genau das Richtige für mich.
Und du bist dir wirklich sicher, dass es 7 Kontinente gibt?
Natürlich.
Meine liebe Tess, ich muss dich leider enttäuschen. Quizfrage falsch beantwortet.
Bitte?
Ich habe nämlich eine sensationelle Entdeckung gemacht. Es gibt nicht nur 7 Kontinente, es gibt noch einen weiteren, einen klitzekleinen, den 7,5. Kontinent.
Oh, hey.
Es gibt fast keinen Ort der Erde, der von einem Menschen noch nicht betreten worden ist. Wir kennen heute praktisch jeden Winkel unseres Planeten. Alle Kontinente sind uns bekannt und man weiß, über welche Seewege oder Straßen man jeden Punkt der Erde erreichen kann. In einem Zeitalter, in dem wir mit dem Flugzeug innerhalb weniger Stunden um die halbe Erde fliegen können, erscheint uns das selbstverständlich. Für unsere Vorfahren sah die Welt aber ganz anders aus. Sie lebten meist ihr Leben lang an ein und demselben Ort. Von fremden Ländern hatten die meisten nur aus Erzählungen von Reisenden erfahren. Aber seit jeher war der Mensch neugierig. Wohin gelangt man mit dem Schiff, wenn man wochenlang in eine Richtung fährt? Wo gibt es Gold und andere Reichtümer zu finden? Wie leben andere Völker? Angetrieben von solchen Fragen gingen Entdecker, Forscher und Seefahrer auf abenteuerliche Reisen. Sie drangen in Gebiete vor, die ihnen völlig unbekannt waren. Diese wagemutigen Menschen haben dazu beigetragen, dass wir heute so viel über unsere Erde wissen.
Den 7,5. Kontinent? So ein Unsinn! Habe ich noch nie von gehört.
Ich auch nicht. Bis vor kurzem jedenfalls. Aber in einem besonders seltenen, speziellen wissenschaftlichen Spezialfachbuch habe ich darüber gelesen.
Aha.
Darin ist von einer Sage die Rede. Und dieser Sage nach soll es einen 7,5. Kontinent geben. Glaub ich.
Sag mal, wer hat sich denn dieses Märchen ausgedacht?
Nix Märchen. Das stammt alles aus Erzählungen von Seefahrern, die vor Jahrtausenden auf Entdeckungsreisen gingen.
Seefahrer vor Jahrtausenden? Die hatten damals doch gar keine Schiffe.
Und ob?
Schon vor Tausenden von Jahren gingen Menschen auf abenteuerliche Entdeckungsreisen. Bereits 800 Jahre vor Christus hatten griechische Seefahrer das ganze Mittelmeer befahren. Sie waren die ersten, die ihre Reiserouten auf Landkarten einzeichneten. 200 Jahre später gingen die Phönizier im Auftrag des ägyptischen Königs Necho auf Entdeckungsfahrt. Die Phönizier waren Händler und galten im Altertum als die besten Seefahrer. Mit Holzbooten, die mit einem Segel und etwa 40 Rudern ausgestattet waren, umsegelten sie Afrika. 27.000 Kilometer fuhren sie an der Küste entlang, durch Gewässer, die ihnen völlig unbekannt waren. Die Phönizier entdeckten auch viele neue Länder, wie die Kanarischen Inseln, Madeira oder die Azoren. Diese Entdeckungen nutzten später die Römer, um ein riesiges Reich von Spanien bis Arabien aufzubauen. Auch Chinesen gingen auf Entdeckungsreisen. Sie hatten Schiffe entwickelt, mit denen man auf dem offenen Meer fahren konnte. Und sie erfanden den Kompass, mit dem man sich auf hoher See orientieren kann. Die Chinesen fuhren mit ihren Schiffen, den Dschunken, nach Indien, Korea und nach Afrika. Und auch in Arabien gab es berühmte Entdeckungsreisende. Der bedeutendste war Ibn Battuta. Er reiste durch Nordafrika und Kleinasien bis nach China und legte auf seinen Expeditionen etwa 120.000 Kilometer zurück.
Seefahrer auf Entdeckungsreisen? Vor Jahrtausenden? Alte Sage. Das klingt alles irgendwie unglaublich.
Aber es stimmt. Glaub ich.
Und wieso soll das der 7,5. Kontinent sein? Wieso heißt er nicht der 8. Kontinent?
Weil er so klitzeklein ist. Eigentlich nur ein halber Kontinent. Deshalb wird er in den alten Schriften der 7,5. Kontinent genannt. Klein, aber fein. Dieses Fleckchen Erde soll nämlich das reinste Paradies sein. Immer Sonnenschein, immer warm. Gold, Silber und wertvolle Perlen liegen überall auf dem Boden. Aus den Bäumen fließt Limonade und Kakao. Und die Sträucher sind voll mit Süßigkeiten.
Theo, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Wenn es diesen Superkontinent wirklich geben soll, dann verrate mir mal, wieso noch niemand da war.
Ganz einfach. Es hat ihn noch niemand gefunden.
Ui.
Aber ich werde ihn finden. Ich werde der Erste sein, der diesen sagenhaften Kontinent entdeckt. Und ich weiß auch schon wie. Los, kommt mit!
Im Mittelalter wussten die Menschen in Europa wenig über andere Länder. Zwar kannten sie zum Beispiel Gewürze, Seide und andere Waren aus Indien oder China, aber der Handel mit diesen Waren lief über arabische Zwischenhändler. So hatten die Europäer keinen direkten Kontakt mit diesen fernen Ländern. Sie wussten nicht, wie es in China aussah oder wie die Menschen dort lebten. Niccolo und Maffeo Polo, zwei Kaufleute aus Venedig, wollten mehr über den fernen Osten erfahren. Sie reisten als erste Europäer nach China. Dort besuchten sie in der Hauptstadt Peking den mächtigen Herrscher Kublai Khan. Er war der Enkel des Genghis Khan und regierte über ein gewaltiges Reich, das fast ganz Asien umfasste. Die beiden Europäer erzählten Kublai Khan von ihrer Heimat und bei ihrer zweiten Reise nach China brachte einer der Kaufleute seinen Sohn mit, den 15-jährigen Marco Polo. Nun begann eine der aufregendsten Entdeckungsreisen der Geschichte. Denn Marco Polo verstand sich gut mit dem mächtigen Kublai Khan. In seinem Auftrag bereiste er das gewaltige chinesische Reich. Von der Mongolei bis Indien. Kein Mensch in Europa wusste nun so viel über China wie Marco Polo. Weil er großes Heimweh hatte, kehrte er nach 24 Jahren wieder zurück in seine Heimatstadt Venedig.
Theo, jetzt sind wir schon eine Stunde hier in der Bibliothek und du hast dir schon 34 Bücher rausgesucht.
Ich suche nur noch nach Hinweisen, wo der 7,5. Kontinent zu finden ist.
Hoppala!
Oh.
Dir ist ein Buch vom Arm gefallen. Marco Polo und seine Reisen. Was willst du denn damit?
Marco Polo war ein großer Entdecker. Vielleicht finde ich in dem Buch einen Hinweis, wo der sagenhafte Kontinent liegen könnte.
Das klappt eh nicht. Was meinst du, Quentin?
Ihr werdet staunen. Ich werde den 7,5. Kontinent finden und als größter Entdecker aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und dann schreibe ich meinen sensationellen Reisebericht auf. So wie Marco Polo. Ich werde weltberühmt.
Die abenteuerlichen Reisen Marco Polos wurden nur durch einen Zufall bekannt. Marco Polo war in einem Krieg zwischen den Städten Venedig und Genua gefangen genommen worden. Im Gefängnis traf er einen Schriftsteller, der sich Marco Polos Erlebnisse in China erzählen ließ und sie aufschrieb. Gemeinsam veröffentlichten sie den abenteuerlichen Reisebericht. Marco Polo wurde daraufhin in ganz Europa berühmt. Denn zum ersten Mal erfuhren die Menschen nun etwas über China. Zum Beispiel über die fremdartigen Sitten und Gebräuche. Oder dass es dort große Städte gab, man mit Papiergeld bezahlte, dass die Chinesen mit gewaltigen Schiffen fuhren und auf gut ausgebauten Straßen reisten. Marco Polos Berichte über China waren für die Europäer schockierend. Denn sie hatten immer geglaubt, dass sie als Christen den Menschen anderer Glaubensrichtungen überlegen seien. Nun mussten sie erfahren, dass es außer ihnen andere hochentwickelte Kulturen mit eigenen Lebens- und Denkweisen gab.
Und was für ein Buch liest du jetzt gerade?
Erfolgreiche Entdecker auf Entdeckungsreisen. Hier steht, und wer auf Reisen geht, soll die Augen offen halten. Dann kann er viele Dinge entdecken. Mensch, Tess, das ist es.
Was ist was?
Nach Auswertung meiner hochwissenschaftlichen Berechnungen komme ich zu dem exakten Ergebnis, dass...
Das was?
Dass man nur auf den Spuren der großen Entdecker wandeln muss und dabei die Augen offen halten muss. Dann entdeckt man den 7,5. Kontinent. Glaub ich.
Und das heißt?
Wir reisen jetzt da lang, wo früher die großen Entdecker mit ihren Schiffen langgesegelt sind. Und wir beginnen mit dem Seeweg in den fernen Osten. Kommt, ab zum Hafen!
Die Berichte Marco Polos faszinierten die Europäer, denn sie hörten nun von den unermesslichen Schätzen des Ostens. Seit jeher mussten sie die kostbaren Waren aus China teuer von arabischen Zwischenhändlern kaufen. Denn zwischen Europa und China lag das islamische Weltreich. So war Europa auf dem Landweg von China so gut wie abgeschnitten. Die Idee der Europäer war nun, diese arabischen Händler zu umgehen. Man wollte den Muslimen, die als Feinde des Christentums betrachtet wurden, in den Rücken fallen und direkt mit den Herrschern im fernen Osten Handel treiben. Da der Landweg nach China für die Händler, durch das islamische Reich sozusagen versperrt war, fehlte für diesen Plan nur noch eins. Es musste ein Seeweg in den fernen Osten gefunden werden. Und damit begann in Europa das Zeitalter der Entdeckungen. Angetrieben von dem Ziel, einen Seeweg zu den unermesslichen Reichtümern des fernen Ostens zu finden.
So, da wären wir. Dort hinten liegt unser Schiff.
Das alte Holzschiff mit den weißen Segeln?
Genau. Wenn wir schon auf Entdeckungsreise gehen, dann richtig. So wie früher. Und ab geht's in den fernen Osten.
Weißt du überhaupt, wie wir da hinkommen?
Klar. Wir segeln da lang, wo früher die Portugiesen lang gefahren sind. Die hätten den 7,5. Kontinent damals bestimmt entdecken können, wenn sie ihre Augen richtig aufgemacht hätten.
Das kleine europäische Land Portugal machte sich als erstes auf die Suche nach einem Seeweg in den fernen Osten. Prinz Heinrich, der auch Heinrich der Seefahrer genannt wurde, hatte jahrzehntelang daran gearbeitet, diesen Weg zu finden. Immer wieder schickte er Schiffe aus, die an der afrikanischen Westküste entlang nach Süden fahren sollten. So lange, bis sie einen Seeweg nach Osten in Richtung Indien entdeckten.
Auf diesen Reisen kehrten viele Kapitäne wieder um, unter anderem, weil sie sich vor Seeungeheuern fürchteten, die es weiter südlich im Meer angeblich geben sollte. Es dauerte Jahrzehnte, bis es 1488 schließlich gelang, die Südspitze Afrikas zu umfahren. Der Weg nach Indien war nun frei.
Mit dem alten Segelschiff machen wir ja ordentlich Fahrt.
Weht ja auch eine steife Brise.
Sag mal, Theo, wenn du diesen sagenumwogenen Kontinent entdeckst, wovon ich eh nicht ausgehe, was machst du denn dann mit den ganzen Reichtümern? Schnappst dir all das Gold und haust ab?
Aber Tess, mir geht es nur um die Entdeckung. Mein Forscherherz schlägt höher, wenn ich nur daran denke.
Das haben früher auch schon andere gesagt. Und dann wurden neu entdeckte Länder ausgeraubt und es wurde sich alles mit Gewalt genommen.
Ich jedenfalls bin in friedlicher Mission unterwegs. Ich heiße doch nicht Vasco da Gama.
Was für ein Lama?
Vasco da Gama.
10 Jahre nach der Umschiffung der Südspitze Afrikas machte sich der Portugiese Vasco da Gama auf den Weg. Er reiste mit seiner Flotte um Afrika herum in den Indischen Ozean. Dort entdeckte er arabische Schiffe, die mit Gold, Silber und anderen wertvollen Schätzen beladen waren. Die Araber wollten Vasco da Gama vertreiben und versuchten, die Schiffe des Portugiesen zu kapern. Schließlich landete Vasco da Gama aber in Indien. Damit war es erstmals einem Europäer gelungen, auf dem Seeweg nach Indien zu gelangen. 1502 startete Vasco da Gama eine zweite Indienreise. Nun zeigte sich die hässliche und grausame Seite der europäischen Seeherrschaft. Vasco da Gama rächte sich an den Muslimen und verbrannte sogar ein Pilgerschiff, das mit Frauen und Kindern besetzt war. Auch seine Nachfolger gingen rücksichtslos vor und eroberten mit Waffengewalt wichtige Stützpunkte entlang der Seeroute nach Indien. Die Portugiesen wollten sich den Handel mit dem fernen Osten sichern. Denn inzwischen hatten sie Konkurrenz bekommen. Die Spanier drängten ebenfalls nach Indien. Allerdings über einen Seeweg, der nicht nach Süden, sondern nach Westen führte.
Jetzt sind wir schon bis nach Indien gereist, aber von deinem Kontinent weit und breit keine Spur.
Kann ich mir auch nicht so recht erklären. Dabei halte ich doch die Augen auf.
Ach, unglaublich. All die großen Entdecker müssen demnach mit ihren Schiffen an dem Superkontinent sozusagen einfach vorbeigefahren sein, ohne ihn zu bemerken. Ach, das kann doch nicht sein.
Doch. Oder hat etwa jemand diesen paradiesischen Erdteil entdeckt?
Nö.
Siehst du? Das ist der Beweis. Die sind alle dran vorbeigefahren. Hätten mal ihre Augen richtig aufmachen sollen.
Ja, schon gut. Sag mir lieber, wo wir jetzt hinsegeln.
Am besten, wir nehmen mal Kurs nach Westen und reisen auf den Spuren von Christoph Kolumbus. So berühmt wie der werde ich allemal. Ich, der weltgrößte Entdecker.
Na, wenn du dich da mal nicht irrst.
Einen Seeweg nach China und Indien finden und damit direkten Zugang zu den Reichtümern des fernen Ostens bekommen. Das wollten nicht nur die Portugiesen, sondern auch die Spanier. Aber während die Portugiesen die südliche Route um Afrika herum erkundeten, wollte einer den Weg in Richtung Westen finden. Dieser Mann war Christoph Kolumbus. Geboren in der italienischen Stadt Genua, war Kolumbus schon als Kind sehr wissbegierig und verschlang Bücher und Berichte aus fernen Ländern. Bereits mit 14 Jahren reiste er das erste Mal auf einem Schiff. Kolumbus war davon überzeugt, dass die westliche Route nach Indien kürzer war als der Weg um Afrika herum. 1492 machte er sich im Auftrag Spaniens auf den Weg. Ausgestattet mit 3 Schiffen und rund 90 Mann Besatzung segelte er nach Westen über den Atlantik. Als er auf Land stieß, glaubte er, in Indien gelandet zu sein. Deshalb nannte er die Ureinwohner, die er dort antraf, Indianer. Erst nach seinem Tod stellte sich heraus, dass Kolumbus nicht Indien, sondern einen neuen Kontinent entdeckt hatte. Amerika.
In Sicht!
Ah, was schreist du denn so rum? Ich bin doch nicht schwerhörig.
Tess, da vorne! Land! Das muss der sagenhafte 7,5. Kontinent sein! Ich habe einen neuen Kontinent entdeckt!
Hallo, mein lieber Theo. Ich sag's ja nur ungern. Aber du bist ein bisschen zu spät.
Wie bitte?
Dieser Kontinent vor uns ist schon vor über 500 Jahren entdeckt worden. Und zwar vom Herrn Kolumbus.
Du meinst, das ist...
Amerika, richtig. Vor uns liegt Amerika. Ach, mach dir nichts draus. Es haben sich auch schon andere Entdecker geirrt.
Nach der Entdeckung Amerikas wurde Spanien zum reichsten Land in Europa. Die Spanier beuteten den neuen Kontinent aus. Gold, Silber, Gewürze, Zucker und viele Nutzpflanzen wie Mais, Kartoffeln, Tomaten und Ananas brachten sie mit ihren Schiffen nach Europa. Die Ureinwohner Amerikas wurden von den Spaniern grausam behandelt. Sie mussten für die Eroberer als Sklaven arbeiten. Wenn die Indianer sich wehrten, wurden sie gefoltert. Viele starben an den Krankheiten, die die Europäer ins Land gebracht hatten. Innerhalb von 10 Jahren kamen allein auf Haiti 1 Million Menschen ums Leben. Viele Indianerstämme wurden von den Eindringlingen aus Europa ausgerottet.
Tess, soll ich dich am Steuerruder mal ablösen?
Nee. Geht schon. Oh. So eine Reise mit dem Schiff ist schon was Tolles, du. Die Wellen, die frische Seeluft. Eine Seefahrt ist lustig. Eine Seefahrt ist schön.
Tess, bitte. Dein Gesang nimmt uns noch den Wind aus den Segeln.
Ach, ich wäre früher bei den Entdeckungsreisen gerne dabei gewesen. Das waren noch Abenteuer.
Aber ungemütliche Abenteuer.
Wieso?
Na ja, auf den Schiffen gab's damals meist nur Schiffszwieback, gesalzenes Fleisch und gekochte Bohnen zu essen.
Bohnen?
In Brot und Fleisch waren Maden. Und das Trinkwasser war nach ein paar Wochen auf See verfault. Und eine grünliche, stinkende Brühe.
Na, Mahlzeit.
Und viele Seeleute starben an Vitaminmangel, weil sie zu wenig frisches Obst und Gemüse an Bord hatten.
Da esse ich doch gleich mal einen Apfel.
So, Tess. Kursänderung Richtung Süd. Wir fahren um Südamerika herum. Durch die Magellanstraße.
Kolumbus wollte über eine westliche Route nach Indien gelangen. Stattdessen entdeckte er Amerika. Einen neuen Kontinent, der sozusagen den Weg versperrte. 27 Jahre nach der Entdeckung Amerikas wollte der Portugiese Ferdinand Magellan eine Route um Südamerika herumfinden. Im Auftrag des spanischen Herrschers Karl V. stach er 1519 von Spanien aus in See. Mit seiner Flotte fand er tatsächlich die Route um Südamerika herum. Diese Durchfahrt an der Südspitze Südamerikas wurde später nach ihm benannt. Die Magellanstraße. Nachdem Magellan Südamerika umschifft hatte, tauchte vor den Seeleuten eine weite, ruhige Wasserfläche auf, der sie den Namen Stiller oder Pazifischer Ozean gaben. Nun mussten sie 3 Monate lang übers offene Meer segeln. Die Vorräte und das Wasser an Bord waren verdorben. Und die Männer aßen vor Hunger sogar die Ratten auf dem Schiff. Viele Seeleute starben. Aber schließlich erreichte die Flotte eine Inselgruppe, die Philippinen. Hier wurde Magellan bei Kämpfen mit Eingeborenen getötet. Nur eines der Schiffe kehrte nach 3-jähriger Reise wieder nach Spanien zurück. Die Überlebenden dieser Reise waren die ersten Menschen, die die ganze Erde umsegelt hatten.
Ganz schön still hier im stillen Ozean. Und von deinem Superkontinent weit und breit nichts zu sehen.
Ich verstehe das überhaupt nicht.
Vielleicht sollten wir noch weiter nach oben segeln, in den Norden, in die Arktis.
Da gibt's nichts zu entdecken.
Nicht?
Da gibt's nur Wasser und Eis. Oh.
Der größte Teil der Erde war Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Nord- und Südpol hatte allerdings noch kein Mensch betreten. Diese Gebiete waren bis dahin auch nicht von Interesse gewesen. Schließlich wurden dort keine Schätze vermutet. Dennoch machten sich unerschrockene Männer auf den Weg, nun auch in diese eisigen Regionen vorzudringen. Ihr Ziel war, als Forscher und Entdecker in die Geschichte einzugehen. Den Nordpol wollte der Norweger Fridtjof Nansen als erster betreten. 1893 ließ er sein Schiff im Eis einfrieren. Sein Plan? Das Schiff sollte im Packeis mit der Meeresströmung zum Pol driften. Bis auf 500 Kilometer kam er an den Nordpol heran. Dann versuchte er, mit Hundeschlitten und Kajaks die restliche Strecke zurückzulegen. 250 Kilometer vor dem Ziel musste er in eisiger Kälte jedoch aufgeben und nach Norwegen zurückkehren. Erst 16 Jahre später gelang es einer Gruppe von 6 Männern, die von dem Amerikaner Robert E. Peary angeführt wurde, den Nordpol zu erreichen. Sie waren mit Schlittenhunden 775 Kilometer durchs Eis marschiert.
Tja, wenn du nicht in den Norden fahren willst, dann fahren wir eben in den Süden, in die Antarktis.
Da gibt's nichts zu entdecken.
Nicht.
Da gibt's nur Wasser und Eis.
Ach, das hast du vorhin auch schon gesagt. Ich mache hier einen Vorschlag nach dem anderen und du lehnst alles ab. Na, dann sag doch mal, wo wir jetzt hinfahren sollen. Theo? Theo? Du sagst ja überhaupt nichts. Oh, bist du jetzt eingeschnappt, oder was?
Nein, ich denke nur nach, in welche Richtung wir jetzt fahren sollen.
Und ich denke, dass es diesen merkwürdigen 7,5. Kontinent überhaupt nicht gibt.
Nachdem Forscher die Antarktis als ein gewaltiges Festland und damit als 6. Kontinent erkannt hatten, begann ein Wettlauf um den Südpol. Der Norweger Roald Amundsen und der Engländer Robert F. Scott starteten 1911 ihre Expeditionen. Jeder von ihnen wollte als erster Mensch am Südpol sein. Für seine Reise hatte der Norweger Amundsen Skier, Hundeschlitten und 52 Hunde dabei. Am 14. Dezember 1911 erreichte er als erster Mensch den Südpol. Der Engländer Scott hingegen wollte den Pol mit Ponys und Motorschlitten erreichen. Ein folgenschwerer Fehler, denn die Motoren funktionierten in der Kälte nicht und die Ponys starben. Unter Aufbietung aller Kräfte kämpfte sich Scott mit seinen Männern dennoch bis zum Pol vor. Dort sah er die von Amundsen aufgestellte norwegische Flagge. Scott war am Boden zerstört, dass Amundsen schon vor ihm dagewesen war. Den Rückweg schafften die Männer nicht mehr. Sie starben im ewigen Eis.
Tess, ich hab's!
Was hast du?
Ich weiß, wo wir jetzt hinsegeln müssen. Wir sind die Routen der großen Entdecker abgefahren und haben nichts entdeckt.
Ja, stimmt.
Aber einen Entdecker habe ich ganz vergessen. Ausgerechnet einen der größten Entdecker, James Cook.
Ach, guck mal an.
Bestimmt finden wir den neuen Kontinent, wenn wir die Reiserouten dieses Entdeckers abfahren. Also, ab in die Südsee!
Ei, ei, Captain Theo!
Im 18. Jahrhundert waren den Europäern weite Teile der Welt bekannt. Der Seeweg nach Indien war ebenso entdeckt worden wie Neuseeland oder der neue Kontinent Amerika. Zu dieser Zeit galt die Südsee als eines der interessantesten Ziele. Denn die Menschen glaubten damals, dass es im südlichen Pazifik einen riesigen, fruchtbaren Kontinent gäbe. Die Terra Australis. Der englische Seefahrer James Cook sollte diesen sagenhaften Südkontinent finden und erforschen. 3-mal ging er auf Erkundungsfahrt. Den sagenumwobenen Südkontinent fand er nicht. Damit wies James Cook nach, dass es diesen Kontinent überhaupt nicht gibt. Cook erforschte zahlreiche, bis dahin unbekannte Inseln. Er entdeckte das heutige Hawaii und erforschte die damals unbekannte Südsee fast vollständig. Bis heute gilt James Cook als einer der größten Entdecker.
Zu Hause ist es doch am schönsten. Richtig paradiesisch. So einen komischen Kontinent brauche ich eh nicht.
Ich kann mir das auch nicht erklären. Alle Routen der großen Entdecker sind wir abgefahren. Und die Augen haben wir auch offen gehalten. Aber den 7,5. Kontinent haben wir nicht entdeckt.
Theo, der große Entdecker, der nichts entdeckte. ob du damit in die Geschichte eingehst?
Sehr witzig, Tess.
Ach, hab ich dir doch gleich gesagt, dass die Geschichte mit diesem Kontinent nicht stimmt.
Ja, ja.
Dafür hab ich was entdeckt. Meine Noten für meinen neuen Song. Entdecke die Welt. Ach, ich werde ihn dir gleich mal vorsingen.
Ach du meine Güte.
Ho, ho, entdecke die Welt, die allen gefällt.
Tess, Tess, stopp mal.
Ist was?
Ich habe soeben eine sensationelle Entdeckung gemacht.
Ja, du hast entdeckt, dass dir mein neuer Song gefällt, nicht wahr?
Dein neuer Song? Keine Ahnung. Ich habe eben entdeckt, dass ich mit den Fingern in den Ohren deinen Gesang viel besser ertragen kann.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über die Polargebiete. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um die Polargebiete. Was frisst ein Eisbär? Warum ist es in den Polargebieten so kalt? Welches Tier gibt es nur in der Antarktis? Wie schützen sich die Tiere vor der Kälte? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
So, nach unserem Zoobesuch gönne ich mir jetzt erstmal ein Eis.
Noch ein Eis? Du hast doch eben im Zoo schon 7 Eis gegessen.
Na und? Du weißt doch, von Eis kann ich nie genug kriegen. Am liebsten Schoko- und Erdbeereis. Könnte ich tonnenweise essen. Sag mal, welches Tier hat dir denn vorhin im Zoo am besten gefallen?
Die Löwen.
Ach, oh, so ein Mist.
Wieso ist das Mist, wenn mir die Löwen gefallen haben?
Wie? Löwen? Ach so, das ist schon in Ordnung, wenn dir die Löwen gefallen haben. Ich meine nur, so ein Mist, dass es im Kühlschrank kein Eis mehr gibt.
Ach, du und dein Eis. Sag mir lieber, welches Tier im Zoo dir am besten gefallen hat.
Mir? Also am besten haben mir eigentlich die Pinguine und die Eisbären gefallen. Aber, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen langweilig waren die schon.
Langweilig?
Na, die haben doch nichts gemacht. Nur die ganze Zeit faul in ihrem Gehege rumgehangen.
Tja.
Aber wir könnten ja... Ja, das ist es. Wir fahren dorthin, wo die Pinguine und Eisbären leben. In freier Natur bewegen die sich auch mehr. Das wird spannend. Was meinst du, Quentin?
Aber Tess, weißt du, was das für uns bedeutet?
Nö.
Wir müssen ins ewige Eis.
Ewig Eis? Lecker.
Ich meine, wenn du Pinguine und Eisbären in freier Wildbahn sehen willst, dann müssen wir in die Polargebiete. Da ist es eisig kalt.
Na, dann können wir uns jetzt mal warm anziehen.
Der Norden und der Süden unserer Erdkugel sind von gigantischen Eiswüsten bedeckt. Das Gebiet um den Nordpol, die Arktis und die Antarktis, das Gebiet um den Südpol, sind riesige weiße Flecken auf unserem Planeten. Es sind Landschaften aus Eis und Schnee, die von Ozeanen umgeben sind. Hier ist es bitterkalt. Stürme mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern peitschen über die Eisflächen. Am Nordpol wurden Rekordtemperaturen von minus 70 und am Südpol von minus 90 Grad gemessen. Wer kann unter solch extremen Bedingungen leben? Niemand, würde man sofort sagen. Doch das stimmt nicht. So unglaublich es klingt, in den Eiswüsten der Polarregionen gibt es eine Vielzahl von Lebewesen. Sie haben sich im Laufe von Jahrmillionen an Kälte und Eis angepasst.
Pinguine und Eisbären in freier Natur erleben. Ich kann's kaum erwarten. Och, jetzt komm schon, Theo. Sonst verpassen wir noch unseren Flieger.
In die Polargebiete reisen. Allein bei dem Gedanken läuft's mir schon eiskalt den Rücken runter.
Tja,
Das lässt mich kalt.
Und wenn wir Eisbären treffen? Das ist gefährlich.
Nun hör mal auf zu jammern. Sag mir lieber, welchen Flieger wir nehmen müssen.
Das kommt drauf an.
Wie kommt drauf an? Wo liegen denn diese Polargebiete?
Im Norden die Arktis und im Süden die Antarktis.
Na prima. Wir können ja schlecht mit dem Flugzeug gleichzeitig in den Norden und in den Süden fliegen. Dann müssen wir uns schon entscheiden.
Ich sag ja, es kommt drauf an.
Och, Theo, nun sei doch nicht so störrisch. Dir muss man ja jedes Wort aus der Nase ziehen.
Es kommt drauf an, ob du zuerst die Pinguine oder zuerst die Eisbären sehen willst.
Die Eisbären will ich zuerst sehen.
Okay, Eisbären gibt es nur am Nordpol. Also reisen wir als erstes in die Arktis. Ans Ende der Welt.
Lange Zeit glaubten die Menschen, dass es im hohen Norden der Erde nichts mehr gebe, dass hier die Welt zu Ende sei. Dass dies nicht stimmt, fanden phönizische Seefahrer schon vor über 2000 Jahren heraus. Sie wagten sich mit ihren Schiffen weit nach Norden vor und entdeckten dort ein Meer mit weißen, schwimmenden Eisbergen. Auf ihrem Weg in den Norden orientierten sie sich an einem hell leuchtenden Stern, dem Polarstern, der im Sternbild des kleinen Bären liegt. Die Griechen nannten dieses Sternbild Arktos. Danach wurde die neu entdeckte Region auch benannt. Der Name Arktis bedeutet also so viel wie Land des kleinen Bären. Was die Menschen damals nicht wussten, in diesem Teil der Erde leben tatsächlich Bären, die Eisbären. Das Gebiet rund um den Südpol wurde erst viel später entdeckt. Tief im Süden nahm man lange an, gäbe es einen gigantischen Erdteil, die Terra Australis. Hier sollte ein Paradies liegen, mit tropischem Klima und fruchtbarem Boden. Der englische Seefahrer James Cook entdeckte dann aber vor über 300 Jahren kein tropisches Paradies, sondern eine Landschaft aus gewaltigen Eisbergen. Das Gebiet wurde einfach Gegenarktis, also Antarktis, genannt.
Theo, was meinst du? Ob die hier im Flugzeug auch Eis für mich haben?
Eis, Eis, Eis. Hast du auch noch was anderes im Kopf? Denk lieber mal über die bittere Kälte am Nordpol nach. Wahrscheinlich werden wir in dieser Eiswüste erfrieren und steif gefroren in irgendeiner Gletscherspalte verenden.
Keine Sorge, Theo. Wir haben doch dicke Jacken und schicke Wollmützen dabei. Da werden wir schon nicht frieren.
Und die gefährlichen Eisbären?
Die sind auch nicht viel gefährlicher als Löwen. Die haben dir doch gefallen.
Schon, aber das war im Zoo. Aber am Nordpol gibt's keine schützenden Gitter. Da laufen die Eisbären frei rum.
Hey Theo, schau mal aus dem Fenster. Wir sind gleich da.
Wow.
Da unten. Ich sehe das Meer und Eisschollen, die im Wasser treiben. Und wie das Eis in der Sonne glitzert. Oh, so viel Eis. Nichts als Eis. Oh, lecker.
Lecker?
Ja, davon habe ich immer schon geträumt. Tonnenweise Eis. Da kann ich mich mal so richtig satt essen.
Wenn man das Eis rund um den Nordpol auftauen würde, stünde man im Wasser. Denn das Gebiet um den Nordpol ist ein einziger Ozean aus dickem Eis. Das Meer ist zugefroren und bildet eine riesige Eisfläche. Und die ist von den Kontinenten Europa, Nordamerika und Asien umgeben. Genau umgekehrt am Südpol. Dieses Gebiet ist ein Kontinent, das von eisbedecktem Wasser umgeben ist. Die Landmasse des Erdteils Antarktika ist von einem bis zu 4 Kilometer dicken Eispanzer überzogen und doppelt so groß wie Australien. Durch die dicken Eisschichten ist Antarktika auch der höchste Kontinent der Erde. Die Eisschicht ist so schwer, dass sie das Land in der Mitte eindrückt. Würde man das Eis der Antarktis auftauen, bekäme man Süßwasser. Und zwar sehr viel davon. 80% des Süßwassers unseres Planeten liegt sozusagen in der Antarktis fest, als gefrorenes Eis.
So, da wären wir also in der Arktis, hoch im Norden.
Tess, Gib mir bitte noch einen Pullover. Mir ist kalt.
Alles weiß, wohin man auch blickt, nichts als Eis. Und von dem Eis werde ich jetzt mal was essen.
Schade. Es schmeckt nach nichts. Nur nach Wasser.
Das hätte ich dir auch gleich sagen können.
Ach, egal. Dann lass uns jetzt gleich mal die Eisbären suchen.
Jetzt sofort? Lass uns lieber erst mal schlafen. Das war eine lange Reise.
Es ist doch noch taghell. Und du willst schlafen? Mitten am helllichten Tag?
Von wegen Tag. Schau mal auf die Uhr.
Huch, es ist ja kurz vor Mitternacht. Nee, das kann nicht sein. Wahrscheinlich geht meine Uhr falsch.
Die geht richtig. Im Sommer geht hier oben im Norden die Sonne nicht unter.
Ja, wie soll man denn bei dieser Helligkeit schlafen? Hallo? Kann hier einer vielleicht mal das Licht ausschalten?
Wer im Sommer zum Nordpol reist, kann Taschenlampe oder Scheinwerfer zu Hause lassen. Man braucht kein Licht. Denn im Sommer ist der Nordpol der Sonne so zugewandt, dass sie monatelang nicht untergeht. Direkt am Nordpol scheint sie ununterbrochen an 190 Tagen. Es ist die ganze Zeit über hell. Zur gleichen Zeit ist es am Südpol dunkel. Dort ist dann Winter und die Sonne lässt sich über Monate nicht am Himmel blicken. Kommt am Südpol der Sommer, ist es dort monatelang hell. Zu dieser Zeit herrscht wiederum am Nordpol Winter und Dunkelheit. An der Lage der Pole zur Sonne liegt es auch, dass es in der Arktis und Antarktis so kalt ist. Denn die Sonnenstrahlen treffen in einem flachen Winkel auf die Pole. Das heißt, die Strahlen müssen einen weiten Weg zurücklegen und verlieren an Wärme, bis sie auf den Boden treffen. Dadurch konnte sich im Laufe der Zeit Eis bilden. Das Eis wiederum wirkt wie ein Spiegel und wirft einen Großteil der Sonnenstrahlen zurück. So erreicht noch weniger Wärme den Boden und es bildet sich noch mehr Eis. In den warmen Gebieten der Erde treffen die Sonnenstrahlen steiler auf den Boden. Weil sie einen kürzeren Weg zur Erde zurücklegen müssen, kommt auch mehr Wärme am Boden an.
Boah, ist das kalt.
Was habe ich gesagt? In den Polargebieten ist es eisig. Aber du wolltest ja nicht hören und unbedingt Pinguine und Eisbären in freier Natur sehen.
Aber dass es so kalt ist, das habe ich nicht gedacht. Ich habe schon überall Gänsehaut. Oh, in so einer Kälte kann doch kein Tier leben. Noch nicht mal ein Eisbär mit seinem wuscheligen Fell.
Schön wär's.
Warum ist das hier bloß so kalt? Hat dir jemand den Kühlschrank aufgelassen?
Trotz der eisigen Kälte, in den beiden Polarregionen findet man viele Lebewesen. Einige Tierarten leben sowohl in der Antarktis als auch in der Arktis. Andere nur in einer von beiden Regionen. Den Grönlandwal beispielsweise gibt es nur im hohen Norden. Er durchpflügt das Nordpolarmeer und fischt riesige Mengen kleiner Krebse aus dem eisigen Wasser. Auch Fischschwärme und Vögel ernähren sich von den kleinen Krebsen. Möwen und Papageitaucher picken sich ihre Beute aus dem Wasser. Auf dem Weg zu ihren Nestern in den Felsen müssen sie aufpassen, denn es könnte eine Schmarotzerraubmöwe ihren Weg kreuzen. Die greift andere Vögel in der Luft an und versucht, ihnen die Beute abzujagen. Während sich Robben auf den Treibeisschollen ausruhen, legt sich der Polarfuchs unterhalb der stark bevölkerten Vogelfelsen auf die Lauer. Er wartet darauf, dass ein Vogelküken aus dem Nest fällt.
Tess, hier gibt es doch Tiere. Schau mal über uns. Ganz viele Möwen.
Die machen ja einen ganz schönen Lärm.
Und da vorne, auf den Eisschollen, da liegen Robben.
Tatsächlich? Ach, die Ärmsten liegen auf dem blanken Eis. Die frieren bestimmt fürchterlich.
Ich könnte ja für die Tiere was erfinden, damit es hier wärmer ist. Vielleicht eine Polarheizung.
Eine Polarheizung?
Genau, die heizt denen ein. Da frieren die bestimmt nicht mehr.
Das mit deiner Polarheizung kannst du vergessen.
Wieso?
Na, so eine Heizung braucht doch Strom. Und siehst du hier irgendwo in der Eiswüste vielleicht eine Steckdose?
Stimmt. Wie wär's damit? Ich könnte ja zum Beispiel für die Robben eine spezielle Spezialkleidung entwickeln. Warme Pullover zum Überziehen.
Um sich vor der eisigen Kälte in den Polarregionen zu schützen, haben die Tiere im Laufe der Zeit raffinierte Tricks entwickelt. Damit ihr Körper nicht auskühlt, besitzen Robben, Pinguine und Wale eine isolierende Fettschicht unter der Haut. Robben und Pinguine haben zudem ein wasserdichtes Fell oder Gefieder. Im Fell der Robben und Eisbären und im Federkleid der Pinguine steckt Luft, die nicht entweichen kann. Sie wird vom Körper erwärmt und bildet eine Barriere gegen die Kälte. Die wärmende Luftschicht geht allerdings verloren, wenn die Tiere ins Meer gehen. Dann wird die Luft herausgedrückt und Fell und Federkleid saugen sich voll mit Wasser. Sobald die Tiere wieder an Land sind, müssen sie schnell trocken werden. Deshalb wälzen sich Eisbären auch im Schnee. Sie drücken so das Wasser aus ihrem Fell.
Vögel fliegen hier rum. Im Wasser schwimmen Wale und auf dem Eis Robben rum. Aber von Eisbären weit und breit keine Spur. Na sag mal, haben die sich irgendwo versteckt?
Ganz ruhig. Ich tu dir nichts.
Theo, was kriegst du da auf dem Boden rum? Ha, willst du was von dem Eis naschen?
Psst, nicht so laut. Ich versuche, mich an die Robbe da vorne ranzuschleichen.
Und was soll diese Robberei?
Ich will messen, wie groß die Robbe ist. Muss doch wissen, was für eine Pullovergröße die haben, damit ich dann zu Hause meine speziellen Wärmepullover für die herstellen kann.
Daraus wird wohl nichts. Die Robben hauen nämlich vor dir ab.
Mist! Sobald ich näher komme, rutschen die von der Eisscholle einfach ins Meer. Dann bekommt ihr eben keine warmen Klamotten.
Da, die müssen wirklich Angst vor dir haben. Sonst würden die nicht ins Wasser gehen und in dieser grünlichen Brühe schwimmen. Ach, ist ja eklig.
Das ist keine eklige Brühe. Das, was da im Wasser treibt, das fressen die Tiere in den Polargebieten. Das ist Plankton.
Was für ein Ton?
Plankton.
Ui, ui, ui.
Fressen und gefressen werden. So lautet das Motto in den Polargebieten. Jedes Lebewesen hängt vom anderen ab und ist Glied der Nahrungskette. Am Anfang dieser Kette stehen die Kleinsten. Winzige Algen, nicht größer als der Kopf einer Stecknadel. Billionen dieser Mini-Pflanzen treiben in den oberen Wasserschichten. Dieses pflanzliche Plankton wird wiederum von kleinen Krebsen, wie dem Krill, gefressen. Der Krill ist das wichtigste Tier in den Polarmeeren, weil sich zahlreiche Lebewesen von ihm ernähren. Diese kleinen Krebse treiben in riesigen Schwärmen im Meer. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es weltweit über 600 Millionen Tonnen Krill gibt. Damit wiegen sie mehr als alle Menschen auf unserem Planeten zusammengenommen. Der Krill und kleine Fischlarven bilden das tierische Plankton. Das wiederum dient größeren Krebsen, Quallen und vielen Fischarten als Nahrung. Diese Kleintiere stehen auf dem Speiseplan von Robben, Walen, Pinguinen und Seevögeln. Und auch diese Tiere werden gefressen. Von anderen Robben, Schwertwalen und in der Arktis von Eisbären. Sie stehen am Ende der Nahrungskette.
Das tut gut. Endlich wieder mal was zu essen.
Tess, nun schling doch das Butterbrot nicht so runter. Wenn du so weitermachst, sind unsere Vorräte bald zu Ende.
Da musst du dir eben was einfallen lassen. Zur Abwechslung könntest du ja mal was Gescheites erfinden.
Ach ja. Und was, bitteschön, Frau Tess?
Naja, wenn ich mich hier so umschaue, das viele Eis, da könnte man doch was draus machen. Zum Beispiel eine Eisfabrik für Schoko- und Erdbeereis. Na, was meinst du, Quentin? Ah, das war gut. Hab aber immer noch Hunger. Wo kann man denn hier was zu essen kaufen?
Nirgends. Hier an Land gibt's ja noch nicht mal für die Tiere genug zu essen.
Ja, na Mahlzeit.
Die eisigen Landmassen nutzen die Tiere der Polarregionen vor allem, um sich auszuruhen und ihren Nachwuchs aufzuziehen. Zu fressen gibt es hier wenig. Nahrung finden sie fast ausschließlich im Meer und deshalb waren sie gezwungen, sich im Laufe der Zeit an den Aufenthalt im Wasser perfekt anzupassen. Damit sie lange unter Wasser bleiben können, haben viele Tiere spezielle Atmungstechniken entwickelt. Zum Schutz vor Feinden haben die im Wasser lebenden Tiere einen hellen Bauch und einen dunklen Rücken. Schwimmt beispielsweise ein Schwertwal unter einer Robbe hindurch und späht nach oben, kann er den hellen Bauch der Robbe kaum von der hellen Wasseroberfläche unterscheiden. Von oben blickt der Wal dagegen auf den dunklen Rücken der Robbe, der sich von der Dunkelheit des tiefen Meeres kaum abhebt. So ist die Robbe optimal getarnt.
Das ist doch... Mensch, Theo! Da vorne! Das ist doch ein Eisbär!
Ach du meine Güte!
Endlich ein Eisbär in freier Natur! Wow!
Jetzt, wo du ihn gesehen hast, können wir ja auch gehen.
Wie süß der aussieht! Und wie freundlich er schaut! Oh, der hat dich bestimmt zum Fressen gern.
Sehr witzig, Tess!
Wie heißt denn der Eisbär?
Du stellst Fragen.
Na, du weißt doch sonst immer alles. Na gut, dann gebe ich ihm eben einen Namen. Der Eisbär heißt Frosty.
Frosty, wie süß. Frosty macht gleich Happy Happy. Und zwar mit uns.
Ach was, schau doch. Der liegt da faul auf der Eisscholle rum und bewegt sich nicht.
Zum Glück.
So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich will Action. Hey, Frosty, komm doch mal her.
Tess, bist du wahnsinnig. Der Eisbär macht aus uns Hackfleisch.
Schau mal, Frosty bewegt sich. Er steht auf. Oh, wie süß. Er hat mich wohl verstanden.
Tess, lass uns lieber verschwinden.
Der König der Arktis ist der Eisbär. Er wird bis zu 800 Kilo schwer und ist das größte und gefährlichste Tier der Arktis. Der Eisbär ist ein sehr guter Schwimmer und Taucher. Und mit Höchstgeschwindigkeiten von 40 Stundenkilometern ist er so schnell wie ein Moped. Als ausdauernder Läufer kann er an einem Tag über 70 Kilometer zurücklegen. Um seinen gewaltigen Körper mit ausreichend Nahrung zu versorgen, hat der Eisbär für die Jagd viele verschiedene Techniken entwickelt. Er taucht nach Muscheln und Fischen, sucht die Küste nach Krebsen ab und pirscht sich an Walrosse und Robben an. Die sind seine Lieblingsspeise. Entdeckt ein Eisbär eine Robbe, die sich auf einer Eisscholle ausruht, schleicht er sich vorsichtig an und schlägt dann blitzschnell zu. Oder er wartet oftmals stundenlang am Atemloch einer Robbe. Sobald diese aus dem Wasser auftaucht, um Luft zu holen, versucht er sie zu schnappen.
Bist du jetzt beruhigt? Der Eisbär hat sich überhaupt nicht für uns interessiert.
Sondern für die Robbe.
Oh, und wie der die geschnappt hat. Das ging ja blitzschnell.
Und wir sollten jetzt blitzschnell verschwinden. Sonst überlegt es sich der Eisbär noch und dann schnappt er sich uns.
Oder die da hinten.
Ein Motorboot. Das sind Inuit.
Oh, wow.
Die Arktis ist von Menschen besiedelt. Hier leben die Eskimos, oder besser gesagt, die Inuit, wie sie sich selbst nennen. Inuit bedeutet so viel wie Mensch. Dagegen bedeutet Eskimo Rohfleischesser. Eine verächtliche Bezeichnung, die von Indianerstämmen südlich der Arktis stammt. Die Vorfahren der Inuit sind nicht freiwillig in diese lebensfeindliche Region gekommen. Stärkere Stämme hatten sie immer weiter in den Norden gedrängt. Andere Vorfahren der Inuit waren vor 11.000 Jahren ihrer Beute, den Rentieren, gefolgt. Sie kamen von Asien über eine damals bestehende Landverbindung nach Alaska und besiedelten von dort aus Grönland. Die Inuit passten sich den rauen Bedingungen der Arktis an. Für die Jagd bauten sie Boote aus Treibholz und Robbenhäuten. Diese Kajaks sind die besten Einmannboote der Welt. Wenn sie auf die Jagd nach Robben und Walen gingen, bauten die Inuit sich ein kreisrundes Haus aus Schnee. Ein Iglu. Heute wohnen die Inuit in Häusern und statt mit Kajaks fahren sie mit Motorbooten.
Dass in dieser Kälte Tiere leben, ist ja schon unglaublich. Aber dass hier auch Menschen leben, das ist ja noch viel unglaublicher, Rara.
Aber nur in der Arktis. Im Süden, in der Antarktis, wohnen keine Menschen. Nur ein paar von meinen Kollegen.
Kollegen?
Naja, Wissenschaftler. Die forschen da in ihren Forschungsstationen. Die könnten wir ja besuchen.
Nee, was will ich denn bei denen? Viel lieber möchte ich jetzt mal die Pinguine sehen. Na, sag mal, wo stecken die denn?
Tief im Süden, in der Antarktis.
Na, dann ab in den Süden.
Der Kontinent Antarktika blieb bislang vom Menschen weitgehend unberührt. Es ist der höchste, windigste, trockenste und kälteste Erdteil. Eine riesige Eiswüste, die dennoch lebt. In winzigen Gesteinsspalten wachsen hier sogar Pflanzen. Moose und Gräser werden etwa einen Zentimeter hoch.
Wie heißt es immer so schön? Ab in den Süden, da scheint die Sonne und es ist warm. Ja, von wegen. Hier am Südpol ist es eisig kalt.
Aber dafür gibt's hier viele Tiere und auch Pinguine. Und die wolltest du doch unbedingt sehen.
Richtig. Und damit denen ein bisschen warm wird, singe ich jetzt mal ein Liedchen.
Hä?
Wenn die Tiere meine bezaubernde Stimme hören, wird ihnen warm ums Herz.
Von wegen. Wenn die deinen Gesang hören, gefriert denen vor Schreck das Blut in den Adern.
Unzählige Tiere leben in und um die Gewässer der Antarktis. Hier kann man auch das größte Lebewesen der Erde entdecken, den Blauwal. Er wird bis zu 35 Meter lang. So lang wie drei Busse hintereinander. Die Blauwale und andere Bartenwale gleiten im Sommer durchs Südpolarmeer, stets auf der Suche nach Nahrung. Sie haben keine Zähne, sondern Barten. Das sind elastische, zerfaserte Hornplatten. Die Bartenwale nehmen Unmengen von Wasser ins Maul, das sie sogleich wieder nach außen drücken. Dabei bleiben in den Barten Plankton, Krebse und kleine Fische hängen. An einem Tag frisst ein Wal über 3 Tonnen kleiner Krebse. Auf der Jagd nach Fischen schießen Pinguine und Robben pfeilschnell durchs Wasser. Dabei müssen sie auf ihre Feinde, die Schwertwale, achten. Selbst wenn sich eine Robbe auf einer Eisscholle ausruht, kann sie sich nicht in Sicherheit wiegen. Denn der Schwertwal weiß, wie man eine Eisscholle umkippt. Einen ähnlichen Trick hat sich der Seeleopard ausgedacht. Diese räuberische Robbenart jagt zwar normalerweise im Wasser, aber manchmal durchstößt ein Seeleopard auch eine dünne Eisfläche und schnappt sich einen Pinguin. In der Antarktis gibt es auch viele Vogelarten, wie den Schneesturmvogel oder den Graukopf-Albatros.
Ja, was ist denn hier los?
Pinguine! Tausende Pinguine!
Und wie groß die sind!
Das sind Kaiserpinguine, die größten, die es gibt.
Das kann man wohl sagen. Wenn sich ein kleines Kind vor so einem Kaiserpinguin stellt, kann es ihm direkt in die Augen schauen.
Tja, die werden über 1 Meter groß.
Wow! Solche Riesen gibt es bei uns im Zoo nicht.
Oh!
In der Antarktis gibt es 7 Pinguinarten. Die größte Art ist der Kaiserpinguin, der bis zu 25 Jahre alt werden kann. Wenn in der Antarktis Anfang März der Winter beginnt, suchen die Kaiserpinguine ihre Brutplätze auf. Hier treffen sie unzählige Artgenossen. Solche Kolonien können aus bis zu 50.000 Pinguinen bestehen. Wenn das Pinguinweibchen ein Ei gelegt hat, übernimmt es das Männchen. Damit das Ei nicht auf dem kalten Eis liegt, trägt der Vater es auf den Füßen und bedeckt es mit einer wärmenden Bauchfalte. Während die Väter die Eier bebrüten, verlassen die Mütter die Kolonie und wandern an den Rand des Packeises, um im Meer zu jagen. Die Männchen bleiben in der völligen Dunkelheit des antarktischen Winters zurück. Bei einer Kälte von durchschnittlich minus 20 Grad rücken sie dicht zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen. Nachdem die Weibchen sich satt gefressen haben, kehren sie zurück. Nun schlüpfen auch die Küken und die Mütter übernehmen die Pflege. Jetzt machen sich die Männchen auf den Weg zum Meer, um nach der langen Fastenzeit wieder etwas zu fressen. Danach kümmern sich beide Elternteile darum, Futter für den Nachwuchs zu beschaffen. Währenddessen sind die Kleinen im Pinguin-Kindergarten, in dem viele Küken von älteren Tieren beaufsichtigt werden. Nachdem die Jungen das erste Mal ihr Federkleid gewechselt haben, ist ihr Gefieder wasserdicht. Jetzt können sie selbst im Meer jagen und wachsen während des Sommers zur vollen Größe heran.
Theo, was hältst du davon, wenn wir nochmal in die Arktis zu den Eisbären reisen?
Was?
War nur ein Scherz.
Sehr witzig, Tess.
Wir können nach Hause fahren. Jetzt habe ich ja Pinguine und Eisbären gesehen. Ja, das war schon spannend. Viel besser als im Zoo.
Was fummelst du denn da mit dem Koffer rum? Packst du was ein?
Lass dich überraschen. Du wirst staunen, wenn wir zu Hause sind. Also, ab nach Hause.
Während die Arktis von mehreren Ländern wirtschaftlich und militärisch genutzt wird, blieb die Antarktis davon bislang verschont. Es ist der sauberste und unberührteste Kontinent der Erde. Und so muss es bleiben. Denn die Antarktis ist ein Schatz der Natur. Über Jahrtausende sind die gewaltigen Eisschichten dieses Kontinents unangetastet geblieben. Staub, Vulkanasche und Gase wie Kohlendioxid wurden von Eis und Schnee eingeschlossen. In diesem gigantischen Eisfach ist wertvolles Wissen über Zustand und Geschichte unseres Planeten gespeichert. Wenn Wissenschaftler Löcher in das ewige Eis bohren, können sie die Eisschichten wie die Jahresringe eines Baumes lesen. So konnten Forscher nachweisen, dass in der Luft der Anteil des Gases Kohlendioxid in den letzten 150 Jahren stetig angestiegen ist. Dieses Gas trägt mit dazu bei, dass sich die Erde immer stärker erwärmt. Und das könnte katastrophale Folgen für unseren Planeten haben. So liefert uns die Antarktis wichtige Informationen über das Klima vergangener Zeiten. Eine Bibliothek der Natur, die wir schützen müssen.
So, wieder zu Hause im Warm. Und jetzt mal die Koffer auspacken.
Was ist das denn für ein komisches Geräusch? In deinem Koffer gluckert es ja.
So, Kofferdeckel auf und... Oh nein!
Da kommt ja Wasser aus deinem Koffer.
So ein Mist. Das schöne Eis. Alles geschmolzen.
Du hast Eis aus den Polargebieten in deinen Koffer gepackt?
Ja, für die Pinguine und die Eisbären bei uns im Zoo. Ich wollte den Eis mitbringen. Na, sozusagen ein Stück ihrer Heimat.
Oh, Tess, daraus wird wohl nichts. In deinem Koffer ist nur noch Wasser. Von dem Eis ist nichts mehr übrig geblieben.
Naja, zwar kann ich den Pinguin und den Eisbären jetzt kein Eis bringen, aber wir gehen trotzdem in den Zoo.
Wieso denn das?
Na, weil's im Zoo so leckeres Eis für mich gibt.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel ins Mittelalter oder zu den Samurai. Oder erfahrt alles über die Feuerwehr oder über die Polizei. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.